Ja, schönen guten Abend. Wir sind jetzt angekommen beim 23. Kapitel von Josua. Und Israel ist jetzt einen langen Weg gegangen. Israel hat viel erlebt. Israel hat viele Kämpfe geführt, dass sie jetzt da angekommen sind, wo sie sind, nämlich im verheißenen Land in Kanaan. Und dieser 23. Kapitel, da geht es jetzt darum, dass Josua, der jetzt schon alt geworden ist, nochmal zurückblickt auf die Zeit, was Israel alles erlebt hat und denen das jetzt vor Augen hält, denen zeigt, ja, was Israel erlebt hat und worauf sie jetzt achten sollen, wenn sie in diesem Land leben. Ich werde den Text einmal vorlesen. Das sind 16 Verse. Und es geschah nach vielen Tagen, nachdem der Herr Israel Ruhe verschafft hatte, vor allen seinen Feinden ringsumher, und Josua alt geworden und hochbetagt war, da rief Josua ganz Israel zusammen, seine Ältesten und seine Häupter und seine Richter und seine Aufseher, und sagte zu ihnen: Ich bin alt geworden und ich bin hochbetagt. Und ihr habt alles gesehen, was der Herr, euer Gott, allen diesen Nationen euretwegen getan hat. Denn der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch gekämpft hat. Seht, ich habe euch diese übrigen Nationen durchs Los als Erbteil zugeteilt, nach euren Stämmen, vom Jordan an, sowie alle Nationen, die ich ausgerüstet habe, bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Und der Herr, euer Gott, er selbst wird sie vor euch ausstoßen und sie vor euch vertreiben. Und ihr werdet ihr Land in Besitz nehmen, wie der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. So haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zu rechten noch zu linken, damit ihr nicht in diese Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Die Namen ihrer Götter sollt ihr nicht nennen. Ihr sollt nicht bei ihnen schwören, ihr sollt ihnen nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten, sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen, so wie ihr es getan habt bis zum heutigen Tag. Und der Herr hat große und starke Nationen vor euch vertrieben. Ihr aber, niemand, hat vor euch standgehalten bis zum heutigen Tag. Ein Mann von euch jagt tausend, den der Herr, euer Gott, er ist es, der für euch kämpft, wie er zu euch geredet hat. So achtet um euer Lebenswillen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Denn wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nation hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nation vor euch zu vertreiben. Und sie werden euch dann zum Fangnetz und zur Falle werden, zur Geisel in euren Flanken, zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, und ihr wisst mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass auch nicht ein Wort hingefallen ist von all den guten Worten, die der Herr, euer Gott, über euch geredet hat. Alle sind sie eingetroffen für euch, kein einziges Wort davon ist hingefallen. Aber es wird geschehen, wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, dass der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen. Ihr werdet schnell weggerafft aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Ja, Josua, der ruft jetzt alle Leiter dieses Volkes zusammen und hält ihnen das jetzt quasi vor, was mit Israel geschehen wird. Er hält ihnen vor und sagt ihnen: Wenn ihr mir gehorcht, dann werdet ihr Segen in eurem Leben erfahren, und wenn ihr mir nicht gehorcht, dann werdet ihr Fluch in eurem Leben erfahren. Das ist so, worum es hier eigentlich in diesem ganzen Kapitel geht. Das ist die Botschaft, die er ihnen bringt. Und er beginnt damit in Vers 3, wo er jetzt die ganzen Leiter zusammengerufen hat, beginnt er, ihnen zu sagen, beginnt sie zu erinnern, was sie denn schon alles erlebt haben. Und sagt ihnen, sie sollen darauf achten und sie das in Erinnerung behalten, was sie erlebt haben. Einmal kann man natürlich jetzt zurückgucken und die ganzen Sachen herausfinden oder anschauen, was Gott denn alles schon für Israel getan hat. So hat er zum Beispiel das ägyptische Heer niedergerungen, als sie in der Sklaverei waren. Er hat die Amalekiter niedergerungen, als Mose die Hände hochhielt und für das Volk gebetet hat. Und jetzt waren sie im Land Kanaan und haben auch dort gegen alle Völker, gegen die sie gekämpft haben, gewonnen. Das waren insgesamt 31 Könige, gegen die sie gekämpft haben, gegen die sie gewonnen haben. Und es war ein langer und harter Weg, aber jetzt sind sie, wie gesagt, in diesem Frieden da. Sie können das genießen, was sie im Krieg gewonnen haben. Und da kann man auch klar sagen, was ist das für ein Gott, was für ein großer Gott das ist, weil wenn auch die ganze Nation gegen Israel ist, so kann doch keine Nation etwas gegen Gott tun, weil Gott hinter Israel steht. Und so kann man sagen, wer kann gegen dich sein, wenn Gott für dich ist? Dieses Prinzip, das kann man ja klar auf diese Verse anwenden. Es waren jetzt aber noch einige Stämme in Israel, in Kanaan übrig, die noch nicht eingenommen wurden. Und es waren sehr starke Stämme, es waren sehr befestigte Städte. Das lesen wir in 4. Mose 13, Vers 28. 4. Mose 13, Vers 28. Allerdings ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen. Es war also für die Kundschafter, die damals dort waren, ein Feind, der sehr stark war, vor dem sie Angst hatten. Aber Gott hat sie ja doch immer wieder ermutigt, geht in das Land, vertraut mir. Wer auf mich vertraut, der hat eigentlich keine Feinde. Und das haben sie jetzt erlebt und darauf macht er sie jetzt aufmerksam, dass sie keine Angst haben brauchen. Ja, man sieht hier auf der Karte den Weg, den Israel gegangen ist. Israel kam von hier, von der Wüste, und sind dann über den Jordan gegangen. Und das war die erste Station, die sie gegangen sind. Sie sind dann über den Jordan nach Gilgal gegangen, haben dann da Rast gemacht und haben dann hier auch die Stadt Jericho eingenommen, die hier zu sehen ist, und Ai. Jericho, das ist die Stadt, wo sie dann 7-mal um die Stadt gingen und ihren Zorn geblasen haben und das Kriegsgeschrei tönt ist, und dann die Mauern gefallen sind, wo Gott das erste Mal so in dem Land übernatürlich eingegriffen hat, sind dann weitergegangen und haben hier gegen die 5 Könige gekämpft. Und dann ging es weiter Richtung Süden von Makkadä gegen Hebron. Das ist hier unten, leider sieht man das jetzt alles nicht so genau, die Städte, bis Richtung Gaza. Und beim 4. Punkt sind sie dann auch nochmal von Gibeon hoch bis nach Hazor gegangen. Und was sie jetzt noch nicht eingenommen haben, das ist diese ganze Küstenlinie hier, von hier unten bis nach oben, also von den Philistern bis hier oben nach Sidon. Das ist alles, was sie noch nicht eingenommen haben. Und Gott verspricht ihnen auch in diesem Kapitel, dass er für Israel diese Städte einnehmen wird. Also Israel wird nicht mehr selber kämpfen müssen, sondern Gott wird es sein, der diese Stämme vor ihnen vertreiben wird. Und hier dieses Prinzip, das man sieht, ist, dass Israel zwar die Kriege geführt hat, aber letztendlich Gott diese Kriege für sie gewonnen hat. Dass es nicht Israel selbst war, dass es nicht die Krieger waren oder die militärische Stärke oder die Waffen, die für Israel entschieden haben, sondern letztendlich war es Gott. Israel war, wenn man es so sieht, ungefähr 1:1000 in diesem Land, von der Menge her ungefähr. Und vom Prinzip her eigentlich waren diese Völker viel stärker als Israel. Und doch hat Israel bis dahin keinen einzigen Kampf verloren. So sieht man einfach diese Macht Gottes, die dahinter steckt. Und das kann man auch gut auf die heutige Zeit anwenden, die wir heute haben. Es werden viele Kriege geführt. Es wird viel in den Medien, wird viel hochgepusht. Diese ganzen Kriege werden viel gezeigt. Früher gab es natürlich diese Kriege auch, aber da es jetzt hier in unserer Nähe stattfindet, werden diese Kriege natürlich jetzt übermäßig viel gezeigt in den Medien. Aber in diesen ganzen Kriegen sieht man auch, dass Gott einfach die Hand da hält. Gott hält die Hand über allen Kriegen, auch heute ist das so. Er kann auch heute alle Leiter führen, er kann auch heute alle Herrscher führen, wie er möchte. Er kann sie führen wie Wasserbäche und ihm kann nichts entgleiten. Und die größten Kriege, die hat er doch ganz in seiner Hand. Und so ist das auch in unserem eigenen Leben. Natürlich, wir Christen haben auch viele Probleme. Viele Christen werden verfolgt in der heutigen Zeit. Und hier kann man auch sagen, Gott hat das alles in der Hand. Nichts entgleitet ihn. Und wir können da echt mit Mut und Zuversicht einfach in die Zukunft blicken und wissen, dass Gott das völlig in der Hand hält. Ja, in Versen 6 bis 8 gibt Gott ihnen dann so Anweisungen, wie sie dort leben sollen, weil es eben für das Volk wichtig ist, nach Gottes Geboten zu leben. Wenn sie das nicht tun, dann droht Gott ihnen hier immer wieder, dass sie ja aus diesem Land vertrieben werden, ausgerottet werden. Da spricht Gott auch sehr harte Drohungen aus in den nächsten Versen. Und so sagt Gott als erstes, dass sie weder zur Rechten noch zur Linken schauen sollen. Das ist für mich so ein Begriff, der einfach zeigt, dass egal wie klein die Sünde ist, dass wir uns von denen fernhalten sollen. Es gibt ja manchmal so im Leben eines Christen so Lieblingssünden, die man vielleicht gerne begeht oder wo man denkt, okay, das ist nicht so schlimm wie andere Sünden, die kann man ruhig begehen. Ich weiß, solche Gedanken, die kann man manchmal haben, aber das, was Josua hier sagt, das soll einfach bedeuten, dass Gott alle Gebote gleich wichtig sind, dass es nicht eine große Sünde gibt oder eine kleine Sünde gibt, sondern dass ja, Gott alle Sünden gleich ernst nimmt. Und wie unsinnig das manchmal klingt auch, oder wenn wir nicht verstehen, warum wir manche Gebote überhaupt halten sollen oder nicht sehen, was die überhaupt bewirken, wenn wir die missachten, so ist es doch so, dass alle Sünden im Leben eines Christen Folgen haben. Gott vergibt zwar immer wieder die Sünden, aber jede Sünde hat Folgen, die man im Leben begeht. Und wenn wir die nicht gleich sehen, dann ist es vielleicht oft auch so für die Ewigkeit, dass manche Sünden erst in der Ewigkeit, wenn wir vor dem Gericht stehen, Folgen haben werden. Aber viele Sünden haben eben auch jetzt schon Folgen. Und die sind manchmal sehr drastisch. So ist es auch für sie sehr drastisch, für das Volk Israel hier. Und wir können natürlich auch sagen, kein Mensch ist perfekt. Kein Mensch kann alle Sünden perfekt halten. Und jetzt kann man natürlich fragen, wie ist das dann gemeint? Warum sagt Gott das auf so krasse Art und Weise, dass wenn sie die Gebote missachten werden, sie ausgerostet werden? Die beste Antwort, denke ich, glaube ich, die man hier geben kann, ist, dass man die Gebote von Herzen hält. Dass man diese Einstellung hat, dass man sie von Herzen halten möchte, dass es in erster Linie darauf ankommt, dass wir nicht halbherzig nach den Geboten leben, sondern das ganze Gebot halten und wirklich sagen, wir wollen nicht nach rechts, nach links schauen, sondern alles gleichermaßen befolgen. Und der ganze Erfolg, der von Josua abhängt, hängt von den Geboten Gottes ab. Er war nicht erfolgreich, weil er so klug war in erster Linie oder weil er Dinge besonders gut konnte, sondern weil Gott ihn segnete, weil er sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht hat, das Gebot Gottes zu befolgen. Deswegen hat Gott ihn gesegnet, deswegen hat er alle Kriege gewonnen und deswegen war er im Leben so erfolgreich. Und das wird hier nochmal in Vers 6 besonders betont. In Vers 7 nennt Josua jetzt noch einige andere Punkte. Er sagt ihnen, dass sie nicht mit dem Volk oder nicht in ihnen aufgehen sollen. Dieses Wort, das ist im Hebräischen, wenn man das einmal anguckt, es bedeutet so viel wie sich mit einer Frau vermählen oder in ihr eingehen. Also sie sollten nicht mit einer fremden Frau aus einer fremden Nation, sollten sie keine Beziehungen eingehen, keine Partnerschaften eingehen, weil es die Gefahr besteht, dass sie sich ja, die Denkweisen oder die Verhaltensweisen dieser Person aneignen. Das war so die große Gefahr, die bestand. Und deswegen ermahnt er sie, haltet Abstand von ihnen. Die Gefahr war natürlich sehr groß, weil die Bevölkerung ja, des Feindes oder der anderen Nation sehr viel größer waren. Und da war natürlich die Versuchung auch groß, dass man sich eine Frau aus einer anderen Nation nimmt. Deswegen ermahnt er sie hier nochmal, haltet Abstand von ihnen. Ihr sollt nur unter euch Ehe schließen und ja, keinen fremden Partner nehmen. Sie sollten ja noch nicht mal diese Götzen in Erinnerung rufen, also sich völlig von ihnen fernhalten, nicht mal an sie denken, gar an beten oder sonst irgendwas tun, sondern Götzen gibt es nicht, Götzen sind Luft und es gibt niemanden außer Gott. Es gibt nur den Teufel und Gott. Diese beiden Seiten gibt es. Und das kann man gut auf die heutige Zeit anwenden, in dem Sinne, dass man sagt, dass man auch heute keine Toleranz gegenüber anderen Religionen haben soll. Sie sollten das früher nicht tun, sie sollten keine Toleranz gegenüber haben, sie sollten nichts von denen annehmen, was andere Religionen sagen. Und genauso können wir das heute tun. Wir neigen ja oft dazu, heute auch ein bisschen tolerant anderen Religionen gegenüber zu sein. Und ich arbeite ja auch selber bei Energy Base mit Moslems und merke das oft da auch. Wenn ich nicht klar Position beziehe für meinen Glauben und klar auch sage, dass es nur einen Gott gibt und dass es nichts anderes gibt, dann, wenn ich das nicht tue, dann führt das oft dazu, dass man auch gleichgültig wird, dass man die Dinge nicht mehr ganz so ernst nimmt, wie man sie eigentlich nehmen sollte. Man muss es klar machen, Allah gibt es nicht. Es gibt keine anderen Religionen, keine anderen Götter, nur diesen einen Gott allein. Das muss man immer wieder tun. Es kommt auch dazu, dass es oft dann zu Komplikationen kommt mit anderen Menschen. Man wird ausgegrenzt, man gehört nicht dazu. Aber Israel musste das auch in Kauf nehmen hier in diesem Text. Sie mussten auch in Kauf nehmen, ausgegrenzt zu werden, nicht dazu zu gehören, sich ständig wie ein Außenseiter zu fühlen. Aber das wollte Gott so von ihnen. Er wollte, dass sie in keinster Art und Weise irgendwie Gemeinschaft mit ihnen haben, was das Religiöse angeht. Natürlich sollten sie sie lieben, natürlich müssen wir die Menschen lieben, die andere Religionen haben, aber auch klar für uns einstehen, auch in der Öffentlichkeit, auch wenn das eben zur Ausgrenzung führt. Wir neigen eher dazu, wenn wir in einem Land leben, dass man sich anpasst, dass man sich anderen Menschen anpasst, deren Meinungen anpasst, aber das sollen wir in diesem Bereich eben gar nicht tun. Das ist das Wichtige, was Israel auch daraus lernen sollte und was Israel da befolgen sollte. Sie sollten eher Gott anhängen. Ja, dieses Anhängen, das kann man so mit Verlöten auch beschreiben. Es gibt keine Trennung mehr. Äußerlich nicht und innerlich nicht. Man soll innerlich Gott ganz anhängen, Zeit mit ihm verbringen, eine Beziehung zu ihm pflegen. Und das ist wie mit einem Liebenden, der nicht mehr ohne seinen Geliebten kann. So kann man das vielleicht beschreiben, sich das vorstellen. Das soll dieses Wort hier meinen. Und in den Versen 9 bis 10 macht Gott nochmal aufmerksam, dass er für Israel kämpft. Gott bestätigt das nochmal, dass er es ist, der die Nation vertrieben hat, so wie die Ägypter, so wie alle anderen Nationen. Das Volk war sehr stark, das wussten sie vorher, aber Gott hat ihnen eben diese Siege geschenkt. Und das haben sie jetzt erlebt und er macht sie nochmal darauf aufmerksam. Leute, denkt daran. Denkt daran, was ich für euch getan habe. Wie ihr das macht, errichtet euch Denkmäler. Aber denkt daran, was ich in eurem Leben Gutes getan habe. Das können wir auch bei uns tun, immer wieder daran denken. Was hat Gott in unserem Leben Gutes getan? Nicht nur an das denken, was schief läuft oder was nicht läuft oder was wir nicht haben, sondern sich bewusst auf das konzentrieren, was Gutes im Leben, was wir von Gott erhalten haben und dafür danken, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass wir Dinge normal tun können, dass wir in einem Land leben, das ja so von Reichtum geprägt ist und dass wir in Frieden leben können. Und in den Versen 11, 13 beginnt Josua dann aufzählen, was passiert, wenn sie nicht diese Gebote halten werden. Gott sagt, dass ihr Leben davon abhängig ist, dass sie diese Gebote halten. Er wird sie nicht mehr beschützen, wenn sie diese Gebote nicht halten werden. Und sie werden diesen Segen, den sie jetzt haben in dem Land, nicht erfahren. Josua schmückt das Ganze jetzt noch ein bisschen aus. Er nennt jetzt einige Wörter, die das ein bisschen eindrücklicher machen sollen. So nennt er die Worte zum Beispiel in Vers 13 lesen wir das. Und sie werden euch dann zum Fangnetz und zur Falle werden, zur Geißel in euren Flanken und zu Stacheln in euren Augen, bis ihr aus diesem guten Land weggerafft werdet. Also sie werden ein Fangnetz, das kann man so sagen, dass sie nicht mehr alleine da rauskommen werden, aus der Situation, wenn sie weggerafft sind. Aus eigener Kraft werden sie nicht mehr herauskommen. Sie werden zur Geißel werden, also geschlagen werden, erniedrigt werden, zu Sklaven werden. Und dieses Stacheln in den Augen, das ist gemeint, dass wenn man jetzt zum Beispiel Bären sieht in einem Gestrüpp und dann da reinspringt und eigentlich denkt, okay, man will sich diese Bären holen, dann die Dornen ins Auge kriegt. Und das steht auch als Symbol für geistliche Blindheit. Sie werden also geistlich blind, sie werden nicht mehr wissen, was ist richtig und gut. Und werden verwirrt sein und sich immer mehr von Gott abwenden. So weit, dass sie Gott gar nicht mehr kennen werden. Und das wird Gott ja durch verschiedene Situationen bewirken. Entweder er wird sie töten lassen, oder er wird sie ins Exil schicken. Und so, wenn wir die Geschichte Israels kennen, dann wissen wir, sie sind ins Exil gekommen. Und deswegen hat er sie auch so darauf aufmerksam gemacht, Leute, haltet meine Gebote. Das ist das, worauf es ankommt. Wenn ihr in diesem Land Segen erfahren wollt, dann haltet meine Gebote. So können wir das also als Gemeinde immer wieder sagen. Wenn wir Segen in unserem Leben haben wollen, wenn wir das erleben wollen, wenn wir das Leben bestmöglichst genießen wollen, dann sollen wir Gottes Wort halten. Gottes Wort zu halten bringt Segen und Ungehorsam bringt Fluch. Das ist im Neuen Testament auch nicht anders. Es ist vielleicht nicht so, dass es jetzt immer wieder zu solchen harten Gerichten kommt, dass Gott direkt ganze Nationen auslöscht oder direkt Sünden zum Tod führen. Aber auch für unser Leben haben Sünden immer Folgen, immer Auswirkungen, die negativ sind. Und das können wir wissen und das sollen wir wissen. Der Herr hat ihnen versprochen, dass er alle Verheißungen halten wird. Und wenn die Israeliten jetzt zurückblicken, dann können sie auch sehen, Gott steht zu seinem Wort. Gott hat alle Verheißungen, die er Israel gegeben hat, eingehalten. Er hat keins ausgelassen. Nur da, wo Israel jetzt beauftragt war, auch etwas dafür zu tun, dass diese Verheißung erfüllt wird, da ist natürlich nicht immer zur Erfüllung gekommen, aber allen Verheißungen, die nicht davon abhängig waren, die sind alle in Erfüllung getreten. Da war zum Beispiel die Verheißung an Abraham, wo geschrieben steht, ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und ich will deinen Namen groß machen. Du sollst ein Segen sein und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Gott hat jetzt eine große Nation aus diesem Volk gemacht. Sie sind groß. Und sie segnen alle anderen Nationen um sie herum. Weil Gott hinter ihnen ist. Und die sie fluchen, die wird Gott selbst vertilgen. Genau das sehen wir jetzt hier eigentlich, dass das in Erfüllung tritt. Und so gibt Gott Israel noch viele, viele andere Verheißungen. So zum Beispiel die Verheißung an Noah damals. Das war so der erste Bund, der geschlossen wurde. Gott sagt, dass er die Welt überfluten wird und Josua retten wird. Die Verheißung an Ismael, dass er auch aus Ismael ein großes Volk machen wird. Die Verheißung an Mose, dass wenn sie gehorsam sind, sie zu einem Volk aus Priestern und Heiligen werden. Und auch die Verheißung an Jakob, dass sie in das Land Kanaan eintreten werden. Und wenn Israel jetzt so zurückblickt, dann sehen sie das, dann sehen sie, dass Gott alle diese Verheißungen erfüllt hat und dass sie ihm völlig vertrauen können. Und wenn Gott nur eine Verheißung nicht erfüllt hätte, dann wäre Gott nicht vertrauenswürdig. Und da können wir auch immer wieder drauf gucken, auch ins Neue Testament. Wir haben ja circa 250 Verheißungen im Neuen Testament, neue Verheißungen, die Gott uns gibt. Und auch von denen wird Gott jede erfüllen. Bei manchen ist es so, dass wir selbst verantwortlich sind, ob sie sich erfüllen. Wir sind auch aufgefordert, nach dem Wort Gottes zu leben. Zum Beispiel ist da die Verheißung, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Wenn wir so leben, wie Gott es will, dann verspricht Gott uns, dass ja, uns alles andere zufallen wird, was wir brauchen im Leben, und dass uns alles zum Besten dienen wird im Leben. Und oft ja, müssen wir diese Verheißungen im Glauben annehmen, und dann können wir wirklich mit Mut und Zuversicht auch in die Zukunft blicken. Wenn wir glauben, Gott hält seine Verheißungen, wir können uns darauf verlassen und Gott wird sagen, was er erfüllt. In den letzten beiden Versen sagt Josua einfach nochmal, bestätigt das nochmal. Ich möchte das nochmal vorlesen. Aber es wird geschehen, wie jedes gute Wort über euch gekommen ist, dass der Herr, euer Gott, zu euch geredet hat. Ebenso wird der Herr jedes böse Wort über euch kommen lassen, bis er euch aus diesem guten Land ausgerottet haben wird, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, den er euch geboten hat, übertretet und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, dann wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet schnell weggerafft aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Also Gehorsam bringt Segen, Ungehorsam bringt Fluch. Und es ist heute nicht anders als damals. Und zusammengefasst kann man so sagen über dieses Kapitel, was wir daraus mitnehmen können, auch so drei wichtige Punkte, die in unserem Leben auch Segen hervorbringen werden. Natürlich ist es nicht immer so, dass wenn wir jetzt gegen Gottes Wort sündigen, dass direkt Fluch in unser Leben kommt. Gott ist gnädig, Gott handelt nicht immer gleich, handelt nicht immer nach dem gleichen Muster, sondern er ist auch manchmal anders und überraschend. Aber doch kann man so sagen, grob, dass Gott Gehorsam segnet und Ungehorsam ja, zum Fluch führt. Und drei Dinge kann man ja so behalten, drei wichtigsten Punkte, dass wir Gottes Wort halten sollen, dass wir Gott anhängen sollen und den Herrn lieben sollen. Und dann ja, stehen wir auf der sicheren Seite, dann kann uns eigentlich nichts passieren, egal was kommen wird, egal was für Kriege passieren werden. Egal, was in unserem Leben noch wartet, auch wenn wir manche Situationen nicht verstehen werden in unserem Leben, können immer wissen, Gott steht da drüber, Gott hat das in der Hand. Und Gott hält die Weltgeschichte in seiner Hand und er wird seine Verheißung in Erfüllung gehen lassen, dass Jesus Christus eines Tages wiederkommen wird und uns retten wird. Und darauf können wir vertrauen, egal was wir tun oder nicht tun. Diese Verheißung steht fest und wir werden irgendwann bei ihm im Himmel sein. Ja, das ist, was Josua so seinem Volk mitgeben will, was er ihnen wichtig machen will, dass sie sich allein auf das Wort Gottes halten sollen, dass sie ja, die anderen Religionen nicht annehmen sollen, verstoßen sollen, sich damit nicht beschäftigen sollen oder gar daran denken sollen. Ja, wir stehen noch auf zum Gebet. Wer beten möchte, kann das gerne tun, ich werde das dann abschließen. Ja, danke, Vater, dass man immer wieder sehen kann an der Geschichte Israels, dass du zuverlässig bist, dass du alle Verheißungen erfüllt hast, dass du für Israel warst, weil du ihnen das versprochen hast und weil es dein Volk ist und dass wir daraus einfach viel lernen können für unsere heutige Zeit, dass du souverän bist, dass du ja, über die Weltgeschichte herrschst, dass du nichts entgleiten kann, dass nichts passieren kann, was du nicht zulässt. Bitte schenke uns da auch ein bisschen ja, dass wir gelassener in die Zukunft blicken, auch wenn wir Dinge nicht verstehen, dass wir die gelassener nehmen können, dass wir die vertrauen können, Mut bekommen dadurch, ja, weil du ja alles vermagst und uns auch so viele Verheißungen geschenkt hast in deinem Wort, im Neuen Testament auch, und dass wir darauf schauen können. Schenke uns den Glauben, dass wir daran festhalten und auch wenn schwere Tage mal kommen in unserem Leben, dass wir immer wieder darauf gucken, Herr, dass du gut bist, und dir nichts unmöglich ist. Amen.